Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Law to Go, der Podcast von Elsa Götting. Hier ist Jennifer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Zusatzqualifikationen und zwar konkret um den LLM, also den Master of Laws und die Promotion. Dazu habe ich zwei Gäste eingeladen, die passenderweise gerade einen LLM bzw. einen Doktor absolvieren. Die beiden werden uns ein wenig darüber informieren und vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen von euch, ja, so eine Idee zu bekommen, was man an das Staatsexamen noch alles anschließen kann und was vielleicht für euch später mal in Frage kommt. Wir werden diese Folge teilen, das heißt, heute kommt das Interview zur Promotion und in der nächsten Folge, also dem Teil 2, kommt dann das Interview zum Thema LLM. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Als erste Interviewpartnerin darf ich Jennifer Reh begrüßen. Nicht wundern, wir haben den gleichen Vornamen. Nicht, dass es jetzt zu Verwirrung kommt. Ja, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne kurz vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Jenny, habe an der Uni Göttingen Jura studiert und im September 2021 mein erstes Examen abgelegt. Und kurz danach habe ich dann auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin ebenfalls an der Uni Göttingen angefangen. Und seit Februar 2022, also jetzt schon fast seit einem Jahr, promoviere ich zu einem familienrechtlichen Thema. Und genau darüber wollen wir heute sprechen.
Als erstes würde ich dich gerne fragen, warum du dich für eine Promotion entschieden hast.
Das ist eine gute Frage. Im Studium hat mir von Anfang an das Schreiben von Hausarbeiten am meisten Spaß gemacht, weil ich da im Gegensatz zu Klausuren die Zeit hatte, mich intensiv mit den Problemen auseinanderzusetzen und eigene Lösungen zu entwickeln. In Klausuren hatte ich immer einen starken Zeitdruck bis zum Examen hin und deswegen fand ich Hausarbeiten immer deutlich angenehmer. Und im Schwerpunktbereich Studium hat sich dieses Interesse dann verfestigt, weil mir da auch die verschiedenen Facetten wissenschaftlichen Arbeitens bewusst geworden sind. Von der Entwicklung einer eigenen Forschungsfrage über die Recherche zur Auswertung der Rechercheergebnisse bis hin zum eigentlichen Schreiben der Arbeit. Und auch vor allem dieser Schreibprozess macht mir persönlich viel Spaß. Und so bietet eine Doktorarbeit eigentlich viel Abwechslung und viele verschiedene Herausforderungen. In Göttingen ist es ja so, dass wir zwei Arbeiten im Schwerpunktbereich schreiben müssen und ich habe dann schon nach der ersten Arbeit mit dem Gedanken gespielt, im Anschluss an das Studium zu promovieren und mit der zweiten Arbeit hat sich das dann weiter verfestigt. Und neben dem Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten als solchem gab es für mich auch noch weitere Beweggründe. Die Promotionszeit ermöglicht es einem ganz frei, sich thematisch zu entfalten und auch mehr zu machen als das, was die juristische Ausbildung thematisch bietet, weil die ja eben notwendigerweise abgespeckt ist und man sich da eben nicht vertieft mit vielen spannenden Sachen auseinandersetzen kann. Und ja, deswegen ermöglicht es die Promotionszeit eine Expertise in dem favorisierten Rechtsgebiet zu bekommen, sich anzueignen. Und dazu hätte ich eben im Rahmen des Studiums und wahrscheinlich auch im Referendariat nicht die Möglichkeit gehabt. Und das ist zwar alles immer vom theoretischen, wissenschaftlichen Standpunkt aus, aber man geht trotzdem mit einem gewissen Kenntnisstand in den späteren Beruf und auch in die spätere Berufswahl. Und für den Karriereweg bringt die Promotionszeit auch unabhängig vom Titel gewisse Soft Skills mit sich, die man nicht unterschätzen sollte. Eine Doktorarbeit ist in der Regel von guter Selbstorganisation, Disziplin, gedanklicher Strukturierung, dem sprachlichen Ausdrucksvermögen und auch dem Durchhaltevermögen abhängig. Und zudem braucht es bei der Dissertation auch den Mut zu eigenen Lösungsansätzen, zur eigenen Meinung und die überzeugend zu vermitteln. Und das alles sind Aspekte, die werden geschult und die sind eben für den späteren Beruf und auch den Arbeitgeber sicherlich nicht unerheblich. Und ja, das waren so meine Beweggründe, die mich irgendwie dazu veranlasst haben, zu promovieren.
Wie sieht es denn mit den Bewerbungsvoraussetzungen aus? In der Regel werden nur Studenten zugelassen, die mindestens ein Prädikatsexamen erreicht haben, oder?
Ja, die Bewerbungsvoraussetzungen ergeben sich aus der jeweiligen Promotionsordnung der juristischen Fakultät, an der man promovieren möchte. Ich kenne da natürlich nicht jede einzelne, aber in der Regel sollte man in einem der beiden Examina eine Gesamtnote im vollbefriedigenden Bereich erzielt haben. In Göttingen ist es aber so, dass in Ausnahmefällen ein Antrag auf Befreiung vom Erfordernis des Prädikatsexamens gestellt werden kann. Das kommt vor allem in Betracht, wenn man die 9 Punkte nur knapp verfehlt hat und die Note im universitären Teil im guten und die Note im staatlichen Teil im befriedigenden Bereich lag. In diesen Fällen kann dann die potenzielle Betreuungsperson, also die Doktormutter oder der Doktorvater, sich dafür einsetzen, dass man trotzdem als Doktorand oder Doktorandin angenommen wird an der Fakultät. Und es gibt sogar die Möglichkeit, wenn man im Schwerpunktbereich kein Gut im Ergebnis erzielt hat, noch auf Antrag eine dritte Schwerpunktleistung oder Seminarleistung zu erbringen. Und wenn die dann mit einem Gut benotet wird, kann man dann trotzdem zur Promotion zugelassen werden. Also am besten schaut man einfach mal in die Promotionsordnung der Fakultät, an der man promovieren möchte, und informiert sich über die Annahmepraxis der jeweiligen Fakultät. Und sofern man irgendwie die Unterstützung einer Professorin oder eines Professors hat, wird da viel möglich sein, und man sollte sich deshalb nicht von starren Notengrenzen abschrecken lassen.
Okay, das ist ja gut zu wissen. Also auch ohne Prädikatsexamen gibt es Mittel und Wege. Ja, dann wollen wir noch über den Ablauf der Promotion sprechen. Zunächst ist es ja so, dass man sich ganz grob überlegt, in welche Richtung die Promotion gehen könnte, damit man sich dann eben passend um eine Promotionsstelle beim Professor oder der Professorin bewerben kann. Und wenn man dann die Promotionsstelle hat, dann wird in Zusammenarbeit mit dem Doktorvater oder der Doktormutter das konkrete Thema bzw. die Fragestellung erarbeitet. Wie schwierig ist denn die Themenfindung? Man muss ja auch berücksichtigen, es haben schon etliche Juristen promoviert. Es gibt also unzählige Doktorarbeiten. Da ist es nicht leicht, was Neues zu präsentieren, oder?
Ja, in der Tat ist die Themensuche schwierig, vor allem deshalb, weil das ja die zentrale Entscheidung der gesamten Promotion ist. Also je nachdem, was ich für ein Thema wähle, ich muss mich damit über Jahre beschäftigen. Und es muss ein Thema sein, das mich selbst ebenso interessiert, dass ich mich so lange motivieren kann über so einen langen Zeitraum. Und das inhaltlich aber auch so viel hergibt, dass ich damit quasi ein ganzes Buch füllen kann, weil am Ende, ja, ist die Dissertation ja ein Buch, das erscheint und das dann hoffentlich in vielen Bibliotheken steht. Das passende Dissertationsthema zu finden ist deshalb gar nicht so einfach und nimmt in der Regel auch, eine Menge Zeit in Anspruch. Ich selbst habe einige Monate gebraucht, um mein Thema abzustecken. Es kann natürlich sein, und da kenne ich auch einige, dass man schon im Schwerpunktbereich Studium auf eine Forschungslücke stößt, die sich dazu eignet, ausführlicher ausgearbeitet zu werden. Aber häufig fehlt einem am Anfang einfach noch der nötige thematische Überblick, um die Geeignetheit eines Themas für eine Dissertation feststellen zu können, weil man ja im Studium einfach nicht so intensiv sich mit einem Rechtsgebiet auseinandergesetzt hat. Aber da wird einem in der Regel die Doktormutter oder der Doktorvater meistens eine gute Stütze sein und auch eine Einschätzung abgeben. Bei mir war es dann auch so, dass meine Doktormutter mein Promotionsthema angeregt hat und diesbezüglich wirklich sehr guten Input gegeben hat. Man sollte nach meiner Meinung oder nach meiner Erfahrung auch aus Gesprächen mit Bekannten, die an anderen Lehrstühlen promovieren, also keine Sorge davor haben, dass man sich schon mit einem fertigen Themenkonzept bewerben muss. Also man kann da eigentlich einfach sagen, ich interessiere mich für Ihren Forschungsbereich, haben Sie vielleicht Anregungen, ja, worüber ich da promovieren kann, was sich irgendwie eignet. Aber das hängt natürlich auch von der Erwartungshaltung der Betreuungsperson ab. Und insgesamt ist dieses Thema natürlich sehr individuell und auch vom Einzelfall abhängig. Ich glaube, dass man sich auf jeden Fall nicht zu sehr stressen lassen sollte bei der Themensuche, sich möglichst neugierig und offen auf verschiedene Themen einlässt und da auch Zeit rein investiert. Und das ist eben auch in Ordnung, wenn man da ein bisschen Zeit für braucht und es nicht direkt im ersten Monat mit dem Schreiben losgeht. Also das ist sowieso utopisch nach meiner Erfahrung. Und ja, vielleicht zu den Möglichkeiten von Themen. Also ich glaube nicht, dass schon alle Themen ausgeschöpft sind. Es gibt so viele verschiedene Rechtsfragen, die noch nicht beantwortet sind. Und es stellen sich auch immer wieder neue rechtliche Fragestellungen durch neue Gerichtsentscheidungen, durch Gesetzesreform, neue Gesetze, aber eben auch durch gesellschaftlichen und technischen Wandel. Also ich glaube, man kann in fast jedem Rechtsgebiet neue spannende Fragen entdecken oder sei es auch aus etwas Altem, was vielleicht schon mal betrachtet wurde, das in neuer Perspektive oder aus einem neuen Ansatz heraus sich anzuschauen. Es kann auch vor allem helfen, einzelne interessante Probleme, über die man stolpert, in einen größeren Zusammenhang zu setzen und zu überlegen, wie diese Fragestellung ausgerichtet werden muss, damit man irgendwie einen Mehrwert liefert, einen wissenschaftlichen. Also, als ich mein Thema grob abgesteckt hatte, war es für mich auch eine große Hilfe, ein Exposé zu schreiben, also meine Gedanken zu verschriftlichen und irgendwie ein Themenkonzept wirklich schriftlich auszuarbeiten und darüber dann mit anderen zu diskutieren. Diese Vorgehensweise ist auch relativ üblich und wird auch häufig von den Professoren vorausgesetzt. Und für mich war das irgendwie eine große Hilfe, um mir wirklich bewusst zu werden, was ist eigentlich mein Thema und wo will ich mit meiner Doktorarbeit hin. Das ändert sich jetzt im Laufe der Zeit. Man hat nicht das Thema von Anfang an, das entwickelt sich auch und wird irgendwie schärfer im Schreibprozess. Aber man wird, glaube ich, insgesamt durch so ein Exposé sicherer im eigenen Vorgehen und hat dann auch für sich schon mal formuliert, wohin die Reise am Ende ungefähr gehen sollte. Also ich würde sagen, die Themensuche ist auf jeden Fall die erste größere Hürde, die man nehmen muss. Und hängt auch davon ab, was man für eigene Vorkenntnisse mitbringt in dem jeweiligen Rechtsgebiet und auch von der Unterstützung bzw. dem Input der Betreuungsperson. Aber ich glaube, wer wirklich fest entschlossen ist und motiviert, wird immer eine spannende Fragestellung finden, über die man promovieren kann. Und man sollte sich davon auf jeden Fall nicht verunsichern lassen, wenn man da vielleicht ein bisschen Startschwierigkeiten hat.
Zum Thema Schreibprozess. Wie viel Zeit nimmt denn das Schreiben einer Doktorarbeit realistisch gesehen in Anspruch?
Ja, das kann man auch nicht so pauschal beantworten, weil das auch von vielen äußeren Faktoren abhängt. Also vor allem davon, ob und wie viel man nebenbei arbeitet. Meines Wissens kann man im Schnitt mit 3 bis 4 Jahren rechnen. Die Schreibdauer hängt aber natürlich auch vom Thema ab, wie umfangreich dieses ist und ob sich auch vielleicht während des Schreibens unvorhersehbare Entwicklungen auftun, also zum Beispiel eine neue maßgebende Entscheidung veröffentlicht wird, die dann alles so ein bisschen in Frage stellt, oder das Gesetz, über das man promoviert, wird auf einmal novelliert. Und dann kann eben eine aufwendige Überarbeitung auch notwendig sein. Das kann alles den Schreibprozess verzögern. Es sind natürlich auch immer persönliche Umstände, die da auch mit reinspielen, wie viel Zeit man eben hat. Also man kann da auf keinen Fall irgendwie sagen, jeder braucht 3 Jahre und dann ist man fertig. Ich kann das bei mir auch noch nicht so richtig abschätzen, ob ich dann in 2 Jahren fertig bin, wenn das natürlich mein Ziel ist, aber mal schauen. Deshalb will ich mich auch hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Man sollte aber auch bedenken, dass es mit dem Schreiben der Doktorarbeit nicht getan ist. Die Arbeit muss dann noch von 2 Professoren begutachtet werden, also dem Doktorvater oder der Doktormutter, sowie einem weiteren Professor oder einer Professorin. Und das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch. Da muss man dann zwar selber aktiv nichts mehr machen, aber eben warten. Und im Anschluss daran erfolgt dann noch die Disputation, also die mündliche Prüfung. Und im Anschluss daran muss dann auch noch ein Verlag gefunden werden, der die Arbeit veröffentlicht. Das kann auch nochmal Zeit in Anspruch nehmen, wenn der Verlag bestimmte Veröffentlichungsvorgaben macht. Und das dauert natürlich auch alles seine Zeit. Deshalb würde ich sagen, dass es mit dem Begutachtungs- und Veröffentlichungsprozess auch etwas länger als diese im Schnitt 3 Jahre dauern kann.
Zur mündlichen Prüfung direkt. Was genau passiert denn da?
Ja, die mündliche Prüfung erfolgt nach der Abgabe und Begutachtung der Dissertation und wird von 2 Prüfern abgenommen, also einmal der Betreuungsperson, die ist daran immer beteiligt, und einem anderen Professor, einer anderen Professorin, die nicht die schriftliche Fassung der Dissertation begutachtet hat. Also es sind quasi dann 3 Leute, die einen geprüft haben insgesamt. Die Prüfung besteht aus der Verteidigung der Dissertation, also der sogenannten Disputatio, in welcher man die Thesen der Doktorarbeit vorstellt. In Göttingen hat man da irgendwie 15 Minuten Zeit, seine Kernthesen zu erläutern. Und daraufhin folgt dann eine wissenschaftliche Aussprache über den Inhalt der Doktorarbeit. Aber die wissenschaftliche Aussprache kann sich auch auf Grundsatzfragen aus dem Themenbereich erstrecken, also ist nicht beschränkt auf den Inhalt der Dissertation. Aber so ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht, weil das bei mir ja erst in ein paar Jahren ansteht. Die Prüfung ist hochschulöffentlich, das heißt, auch Dritte können der Prüfung beiwohnen. Und die Gesamtnote, das ist vielleicht auch noch interessant, ergibt sich dann aus dem Durchschnitt der Einzelnoten, also den beiden schriftlichen Gutachten, die über die Dissertation angefertigt werden, und die Note aus der Note der mündlichen Prüfung. Also da wird dann der Durchschnitt gebildet.
Ja, dazu kann man vielleicht nochmal sagen, die Durchfallquote ist im Übrigen sehr gering. Laut dem Statistischen Bundesamt gab es 2017 insgesamt 28.000 Promotionen, also fächerübergreifend, nicht nur in Rechtswissenschaften, und nur 7 davon sind endgültig nicht bestanden worden. Also ich denke, wenn man sich anstrengt, dann ist es auch auf jeden Fall machbar.
Ich glaube auch, dass das machbar ist, das abzuschließen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist dann die Auswahl des Zeitpunktes für eine Promotion. Es gibt ja so die beiden Hauptzeitpunkte, das ist entweder im Anschluss an das erste Staatsexamen oder im Anschluss an das zweite Staatsexamen. Wobei natürlich der Zeitraum im Anschluss an das zweite Staatsexamen breit gefächert ist, kann entweder direkt an das zweite Staatsexamen anschließen oder aber auch später berufsbegleitend sein. Genau, wir wollten euch mal so ein bisschen, ja, objektiv Vor- und Nachteile aufzeigen. Natürlich sind auch immer persönliche Lebensumstände von großer Bedeutung, das darf man natürlich nicht vergessen. Das muss natürlich auch ins Privatleben dann passen. Erstmal so ganz generell sind die Promovierenden im Jahr 2019 im Schnitt 30 Jahre alt gewesen, also finde ich noch relativ jung. Ja, für ein Absolvieren nach dem zweiten Staatsexamen spricht vor allem, dass eine Finanzierung leichter fallen kann, insbesondere bei Promotionen, die dann eben berufsbegleitend laufen. Und vor allem auch kann sich der Absolvent oder die Absolventin vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil eben nicht mehr so dieser Druck da ist, dass man schnell fertig werden muss, weil man vielleicht schon ins Berufsleben einsteigen kann und weil man aber eben auch beide Staatsexamen schon abgeschlossen hat. Auch kann natürlich von Vorteil sein, dass man nach dem zweiten Staatsexamen in der Regel umfassende praktische Erfahrungen hat, aber auch umfassende prozessuale Kenntnisse. Und das ist natürlich nach dem ersten Staatsexamen auch nicht immer so ganz der Fall. Jenny, du hast dich jetzt aber dazu entschieden, deinen Doktor im Anschluss an das erste Staatsexamen zu machen. Was waren da für dich die ausschlaggebenden Vorteile?
Also wie du schon gesagt hast, ist eine sehr individuelle Frage, wann irgendwie für einen selber der beste Zeitpunkt ist. Ich wollte bewusst eine Pause vom Examenstress und konnte mir deshalb auch nicht vorstellen, direkt im Anschluss an das erste Examen mit dem Referendariat zu starten, weil ich einfach mal was anderes machen wollte, ohne diesen starken Prüfungsdruck, den ich verspürt habe. Und ich habe mir auch vor allem etwas mehr Freiheit gewünscht, weil ja im Studium und auch vor allem dann im Examen ist alles sehr vorherbestimmt, was man machen muss, vor allem inhaltlich und auch der ganze Ablauf. Und das hat mich irgendwie, ja, ich wollte da nicht direkt wieder ins nächste sozusagen Schema F einsteigen mit dem Referendariat, wo ja auch immer alles schon sehr vorher geplant ist, was man machen muss. Und in der Doktorarbeit hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, sich komplett frei zu entfalten nach dem eigenen Interessenschwerpunkt. Und das war für mich irgendwie der Reiz, da jetzt quasi das dazwischen zu schieben. Und bei mir hat es dann auch einfach gut gepasst, weil ich an dem Lehrstuhl, an dem ich jetzt promoviere, vorher schon länger als studentische Hilfskraft gearbeitet habe. Und dadurch hatte ich dann den direkten Draht zu meiner jetzigen Doktormutter und die Anbindung an die Universität war schon da. Und ich glaube, das ist auch vor allem ein Punkt, warum es sich meiner Meinung nach anbietet, das nach dem ersten Examen zu machen, weil man eben sehr nah an der Universität ist und sich ja auch aus der Tätigkeit, wenn man parallel an der Uni arbeitet, Synergieeffekte ergeben für die Doktorarbeit. Und ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, wenn man erstmal das zweite Examen hat, also voll ausgebildet ist, dann nochmal zurück an die Uni zu gehen, wo natürlich auch die Verdienstmöglichkeiten beschränkt sind im Vergleich zur freien Wirtschaft und man ja vielleicht auch einfach altersmäßig schon deutlich weiter entfernt ist von den Studierenden und ja vielleicht auch von diesem Universitätsleben, weil man da nicht mehr so den Anknüpfungspunkt hat. Es hat also beides irgendwie seine Vor- und Nachteile. Ich finde es persönlich gerade gut zu wissen, dass ich noch nicht fertig ausgebildet bin, weil dadurch eben ein gewisser zeitlicher Druck auch da ist, der irgendwie die Arbeitsmoral hochhält. Und das motiviert mich auch irgendwie durchzuziehen, weil ich weiß, okay, ich muss noch das Referendariat machen, damit ich dann auch wirklich in die juristischen Berufe einsteigen kann. Und das finde ich persönlich ganz gut. Aber das ist natürlich Geschmackssache und ja, man kann genauso gut seinen Doktor auch nach dem zweiten Examen machen, wenn man da die richtige Motivation hat und also das waren so meine Gründe.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, du arbeitest nebenbei noch am Lehrstuhl. So kann man also eine Promotion finanzieren. Was gibt es denn noch für Optionen der Finanzierung?
Genau, also ich habe nebenbei eine Teilzeitstelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni. Das ist, glaube ich, auch so das gängige Modell. Es gibt aber vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten. Man kann vor allem auch in Kanzleien in Teilzeit arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter. Da bieten auch vor allem Großkanzleien interessante Finanzierungsmodelle an. Also da wird man auch in der Regel deutlich mehr Geld bekommen als an der Uni, auch wenn die Uni nicht schlecht zahlt, meiner Meinung nach. Zudem eignet sich nach dem ersten Examen auch jede Teilzeitstelle, für die der Diplomjuristengrad ausreicht. Also zum Beispiel in einer Behörde kann man arbeiten oder in Rechtsabteilungen von Unternehmen. Da kenne ich auch einige, die das so gemacht haben. Also es gibt durchaus unabhängig von diesen klassischen Finanzierungsmöglichkeiten verschiedene Sachen, die so in Betracht kommen, verschiedene Stellen. Die Anbindung an die Uni, also die wissenschaftliche Tätigkeit an der Uni, hat aus meiner Sicht den großen Vorteil, dass man ja während der Arbeitszeit, also während der Arbeitszeit für den Professor, die Professorin, häufig nah an seinem Dissertationsthema oder jedenfalls in dem fachlichen Umfeld arbeitet und dadurch auch eben gewinnbringende Synergieeffekte entstehen können und man einfach einen viel umfassenderen Einblick in das Rechtsgebiet hat. Es kann sich natürlich auch bei einer Tätigkeit in einer Kanzlei ergeben, wenn man da auch in dem Rechtsgebiet arbeitet. Aber ich glaube, das ist eher seltener der Fall. Zudem, und das sollte man auch nicht unterschätzen, ist der Weg zu den Bibliotheken ein kurzer. Weil es ist nicht alles online verfügbar, auch wenn man das heute manchmal denkt. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man da wirklich den freien Zugang zur Literatur hat. Und der Kontakt zur Dr. Mutter oder zum Dr. Vater ist unter Umständen enger, weil man sich häufiger sieht, eben auch bedingt durch die gemeinsame Arbeit an anderen Projekten. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil im Vergleich zu externen Promotionen, wenn man eben den engen Kontakt zur Betreuungsperson möchte. Und in der Regel ist man ja auch nicht der einzige Mitarbeiter oder die einzige Mitarbeiterin und kann sich auch so über die Dissertation mit den Kollegen austauschen, die ja dasselbe machen, nur eben zu einem anderen Thema. Und das finde ich auch ganz gut. Man ist also nicht ganz alleine und hat da immer jemanden, mit dem man sich über das austauscht, was man gerade macht. Und neben diesen Arbeitsmodellen lässt sich eine Finanzierung natürlich auch über Promotionsstipendien erreichen. Hier gibt es viele Stiftungen, also sowohl irgendwie politische Stiftungen als auch irgendwie die großen Stiftungen, Studienstiftung, Stiftung der deutschen Wirtschaft, die man so kennt. Aber es gibt auch fachspezifische Stiftungen. Es gibt zum Beispiel eine Stiftung, die spezifisch rechtsgeschichtliche Arbeiten fördert. Da sollte man sich auf jeden Fall frühzeitig informieren, vielleicht auch bei der Doktormutter, dem Doktorvater nachfragen, ob da Ideen bestehen, wo man sich konkret bewerben kann. Die Bewerbung für ein Stipendium kann aber mitunter sehr zeitaufwendig sein, weil man ein aussagekräftiges, wirklich gut ausgearbeitetes Exposé einreichen muss und auch weitere Unterlagen erforderlich sind. Und das kann eben viel Zeit kosten, die dann an anderer Stelle fehlt. Dem gegenüber steht dann natürlich die zeitliche Freiheit, wenn die Bewerbung erfolgreich war. Also es kann sich durchaus lohnen, da Zeit zu investieren und man sollte sich das auf jeden Fall gut überlegen.
Dann würde ich mich noch über eine kleine Einschätzung freuen. Es ist natürlich sehr individuell, aber was würdest du sagen, wie anstrengend ist die Anfertigung der Dissertation? Ist es anstrengender als das erste Staatsexamen?
Ja, das kommt darauf an, wie anstrengend man vielleicht auch das erste Staatsexamen empfunden hat. Das Schreiben einer Dissertation ist auf jeden Fall eine Herausforderung und ist auch immer mit Höhen und Tiefen verbunden. Und die Schwierigkeiten und Probleme, vor denen man steht, die ähneln auch zum Teil denen, die mir jedenfalls in der Examensvorbereitung begegnet sind. Sowohl der Erfolg der Promotionszeit als auch der Examenszeit ist zu einem großen Teil von guter Selbstorganisation, Disziplin, dem Durchhaltevermögen, aber auch irgendwie der Nervenstärke abhängig, dass man sich nicht unterkriegen lässt, wenn man auch mal irgendwie nicht so richtig vorankommt, dass es irgendwie einfach nicht klappt. Außerdem verbringt man während des Schreibens der Doktorarbeit natürlich viel Zeit alleine am Schreibtisch mit seinen eigenen Gedanken. Auch das kann frustrierend sein und auch das ähnelt der Zeit im Examen. Dabei muss man aber auch bedenken, dass ja die Promotionszeit nochmal etwas oder meistens etwas länger ist als die Zeit der Examensvorbereitung. Das alles sind Herausforderungen, die sollte man also nicht unterschätzen, denen sollte man sich auch bewusst sein. Man kann dem aber auch genauso wie in der Examenszeit begegnen, indem man zum Beispiel Arbeitsgruppen bildet und sich mit anderen Doktoranden regelmäßig austauscht. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Zudem arbeitet man meist parallel zur Anfertigung der Dissertation und das finde ich sehr angenehm, weil man dadurch nämlich auch irgendwie eine Abwechslung hat, die mir zum Beispiel in der Examenszeit sehr gefehlt hat, weil ich da wirklich sehr fokussiert war aufs Lernen und nicht so viel nebenbei gemacht habe. Und ein großer Vorteil der Doktorarbeit und deshalb finde ich persönlich auch die Doktorarbeit nicht so anstrengend wie das Lernen, also bisher nicht so anstrengend wie das Lernen für das erste Examen. Man geht ja in der Doktorarbeit inhaltlich seinem eigenen Interessenschwerpunkt nach und muss auch keine Zeit mit Inhalten verbringen, die einem eigentlich gar nicht so richtig interessieren und dadurch meist auch schwerer fallen. Das ist ja wirklich im Examen irgendwie die Krux, dass man da den gesamten Prüfungsstoff sich aneignen muss, auch wenn man vielleicht selber sich gar nicht so sehr jetzt für das Strafrecht interessiert. Als Beispiel, also ich interessiere mich auch für das Strafrecht, aber vielleicht ja irgendwie Rechtsgebiete, die einem einfach nicht so gut gefallen. Zudem ist der zeitliche Druck jedenfalls am Anfang nicht vergleichbar mit dem Druck in der Examensvorbereitung, wo man ja von Beginn an vorgespiegelt bekommt, okay, in 1,5 Jahren oder in 2 Jahren schreibst du Examen und du musst Examen schreiben, weil sonst hat das ganze Studium irgendwie keinen Erfolg gehabt. Und die Promotionszeit ist natürlich auch nicht frei von Druck, aber den Druck macht man sich selber, der kommt nicht so stark von außen, weil man eben zeitlich frei ist und auch in der Gestaltung frei ist. Und genau gerade diese Freiheit finde ich persönlich irgendwie sehr schön. Und es ist ja ein eigenes Projekt, also man ist da eigentlich niemandem Rechenschaft schuldig, außer sich selbst. Und dadurch ist auch der Erfolg irgendwie von einem selbst abhängig, während im Examen auch viele äußere Faktoren eine Rolle spielen können. Man hat es also bei der Dissertation irgendwie also selbst in der Hand. Und deshalb empfinde ich ja die Zeit irgendwie persönlich bisher als viel angenehmer. Und diese Freiheit kann einem natürlich am Anfang auch überfordern, weil man anders als im Studium keine klaren Vorgaben hat, wie man vorgehen sollte und was erwartet wird. Aber ich finde, dass darin gerade auch der Reiz liegen kann und dass man sich dadurch auch persönlich und fachlich sehr weiterentwickelt.
Dann würde ich zuletzt gerne wissen, ob du einen Tipp hast oder eine Erfahrung, die du unseren studentischen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst.
Ja, also für alle, die sich gerade in der Examensvorbereitung befinden, haltet durch. Es kommen wieder bessere Zeiten, in denen man sich mit interessanteren Dingen beschäftigt als mit unzähligen Meinungsstreits. Und wenn ihr mit dem Gedanken an eine Promotion spielt, dann nutzt auf jeden Fall das Schwerpunktstudium dafür, euch wirklich wissenschaftlich auszuprobieren und sprecht dann auch einfach mal mit der Professorin, dem Professor, über eine mögliche Promotion, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Die meisten Professoren freuen sich, wenn man Interesse an der Wissenschaft zeigt und beraten und unterstützen einen da gerne. Also traut euch ruhig und sprecht drüber.
Liebe Jenny, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für deine Einschätzung und dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank. Wenn irgendwie noch Fragen offen sind, könnt ihr mich auch gerne per E-Mail anschreiben. Ich gebe gerne weiter Auskunft über die Promotion.